Falls ihr die Predigten vergessen habt oder nicht gehört habt, das, was ich erzähle, lässt sich auch gut ohne die Predigten verstehen. Aber die Punkte, die wir da hatten, vertiefen das Verständnis sicherlich nochmal. Und deswegen würde ich die nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ja, das funktioniert auch noch nicht. Dann muss ich, mache ich das so, dann hört der Stefan immer, wenn ich weiterklicke und macht es. Gut. Das ist die Bibel in ihren 66 Büchern und alles, was so einen Rotton hat, das sind Stellen, die mit dem Thema Besitz, Vermögen, Geld, Geben zu tun haben. Also eine ganze Menge von Stellen. Das ist ein sehr häufiges Thema in der Bibel und das ist der Grund, warum wir uns vorgenommen haben, als Pastoren, als Älteste häufiger über dieses Thema zu predigen. Und über diesen Grund hinaus gibt es noch einen konkreten Anlass, denn wir als Gemeinde, alles, was wir uns leisten, das ist in erster Linie Räume, Personal und dann eine Vielzahl von kleineren Posten, all das wird nur von Spenden bezahlt. Und mit dem Blick aufs nächste Jahr, auf 2020, ist das Verhältnis von Einnahmen, also Spenden und Ausgaben noch ein bisschen herausfordernd. Das werden wir detailliert in 2 Wochen vorstellen. Da haben wir nämlich die Mitgliederversammlung. Da werden wir das vorstellen, gibt es die Möglichkeit, das zu besprechen. Wer vorher schon mehr Details haben will, kann gerne Doris, Michel, Malte oder auch mich ansprechen. Aber es ist herausfordernd. So viel kann ich schon mal verraten. Es gibt aber viele Leute hier in dieser Gemeinde, die sich sehr leidenschaftlich einbringen mit Zeit, mit Mitarbeit und auch mit Geld. Und das ist mega gut. Deswegen an der Stelle vorab schon mal vielen, vielen Dank euch. Ohne euch gäbe es diese Gemeinde so nicht. In der letzten Predigt, die Ökonomie Gottes Teil 10, ging es um drei Prinzipien, die sich durch biblische Aussagen zu Geld hindurchziehen. Erstens, ich bin der Besitzer, Gott ist der Eigentümer. Alles, was ich habe, Kleidung, Geld, Auto, alles, was ich habe, besitze ich. Ich kann darüber verfügen, ich kann es benutzen. Niemand hindert mich, damit zu machen, was ich möchte. Aber es gehört nicht mir, sondern es gehört Gott. Gott ist der Eigentümer. Es ist mir anvertraut. So wie ein Mieter, juristisch korrekt gesprochen, der Besitzer einer Wohnung ist, der Vermieter der Eigentümer. Ich habe die Sachherrschaft, also den unmittelbaren Zugriff, Gott die Rechtsherrschaft, also das eigentliche Recht. Zweitens, unser Wirtschaftssystem ist auf der Logik der Knappheit aufgebaut. Nur das, wovon es nicht genug gibt, hat überhaupt einen Wert. So funktioniert unsere Wirtschaft. Und es prägt uns. Das Reich Gottes basiert aber auf der Logik der Überfülle. Gott hat mehr als genug. Gott hat mehr als genug für dich. Und drittens, Christ sein heißt immer großzügiger zu werden. Ziel von der Jesus-Nachfolge ist nicht, genau 10% des Bruttoeinkommens zu spenden, den Zehnten zu geben. Ziel ist es, großzügiger mit Zeit, mit Freundlichkeit, mit Liebe, mit Vertrauen und auch mit Geld zu werden. Und der Zehnte kann aber im Bereich Geld ein ganz guter Prüfstein sein, wie man sich auf diesem Weg so schlägt. Mit den Punkten im Kopf soll es heute um den Umgang mit Geld gehen. Und zwar nicht darum, wie der Staat mit Geld umgeht oder wie Unternehmen mit Geld umgehen oder richtig reiche Leute mit Geld umgehen oder die Gemeinde, sondern es geht um deinen Umgang mit Geld. Und dazu schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Frömmigkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel jeder Art vom Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Wir gehen den Text einmal von oben nach unten durch, immer zwei Verse auf einmal. Die Frömmigkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Das Wort Frömmigkeit, da ist vielleicht nicht so ganz direkt greifbar, was damit gemeint ist, was Frömmigkeit ist. Das griechische Eusebeia, das wird auch mit Gottesfurcht oder Gottseligkeit übersetzt. Im Grunde meint es ein Leben in dem Bewusstsein, dass Gott unser Herr ist und unser Retter ist. Ein Bewusstsein, dass Gott für dich ist und dass Gott alle Ehre gebührt. Und wie meistens, wenn Paulus etwas zum Thema Geld schreibt, dann wendet er sich ausdrücklich an diese Leute, die dieses Bewusstsein haben. Also an die, die sich Christen nennen, die Jesus nachfolgen wollen. Und dann spricht er hier eine relativ banale Tatsache aus. Vor der Geburt hatten wir keinen Besitz und nach dem Tod werden wir keinen Besitz haben. Eine einfache, offensichtliche Begebenheit, der wohl fast jeder Mensch zustimmen würde. Und Paulus ist nicht mal selber auf diesen Gedanken gekommen, sondern hat ihn einfach abgeschrieben. So steht zum Beispiel im Alten Testament im Prediger 5,14: Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt wird er wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Wir brauchen diese Erinnerung immer mal wieder, auch wenn es eigentlich klar ist, dass Geld nicht glücklich macht, dass Reichtum zwar ein paar Dinge vereinfachen kann, bequemer machen kann, aber nicht zufrieden macht, dass Geld auf lange Sicht keinen Unterschied macht, dass wir unseren Besitz nicht über den Tod mit hinausnehmen können. Diese beiden Sätze, die beiden Verse, das sind Lebensweisheiten. Es geht um Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dem, was man hat. Zufriedenheit mit dem Status quo. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Ziemlich drastische, harte Worte, eine scharfe Warnung. Und wir haben alle hier, glaube ich zumindest, mehr als Kleidung und Nahrung. Und das ist auch okay. Es ist nichts Falsches daran, mehr zu haben als nur Kleidung und Nahrung. Nicht die Reichen fallen in Versuchung, die Menschen in Untergang und in Verderben und Untergang versenken. Nicht die Reichen, sondern die, die reich werden wollen. Es geht hier nicht darum, wer arm und reich ist. Es geht nicht darum, wie viel andere haben. Armut, Reichtum sind immer relative Begriffe. Es soll nicht heißen, dass Gott diese krassen Unterschiede zwischen arm und reich, zwischen Hunger und Überfluss egal sind. Aber hier in dem Text und heute geht es nicht um diese Ungerechtigkeiten, sondern um dich, um deine Perspektive. Deine Perspektive, deinen Umgang mit Geld. Und um den Text richtig einordnen zu können, muss man sich einen Unterschied vielleicht noch mal mehr bewusst machen von heute zu vor 2000 Jahren, als Paulus diesen Text geschrieben hat. Die Lebensweise, die wir kennen, die uns vertraut ist, manchmal ist das ja so, dass wir die ganz unbewusst mit in so einen biblischen Text hineintragen. Zum Beispiel, dass es der Normalfall ist, dass, wenn ich etwas haben möchte, ich mir das kaufe. Oder dass es der Normalfall ist, dass es sowas gibt wie Erwerbsarbeit, also dass man irgendwo hingeht, irgendwas macht und dafür Geld bekommt. So funktioniert das mit Geld meistens heute. Aber erst so seit ungefähr 200 Jahren. Davor war das für den allergrößten Teil der Bevölkerung so. Nicht unbedingt mit Mais und Kühen, aber abgesehen von einem sehr kleinen Teil der Oberschicht und einer kleinen Mittelschicht, war das die Lebensweise von 80-90% der Menschen. Für 5000 Jahre, 80-90% der Menschen, auch zur Zeit Jesu, bis vor gut 200 Jahren. Man lebt von dem, was man selbst produziert. Man tauscht einen kleinen Teil davon gegen das Nötigste, was man noch braucht und nicht selber irgendwie herstellen kann. Aber da ist kein Raum, um was zur Seite zu legen fürs Alter. Da ist nicht Raum, um ein klein bisschen Reichtum anzuhäufen. Ja, ist nicht viel Hoffnung, dass die Kinder es mal besser haben werden als man selbst. Das ist die Lebensrealität, in die Paulus diese Verse reinschreiben. Bis vor 200 Jahren der Regelfall, auch wenn dann immer mehr Geld für diesen Tauschvorgang benutzt wird. Die fundamentale Wahrheit von unserem Wirtschaftssystem ist, alles muss wachsen. Du musst mehr verdienen, mehr erwirtschaften, mehr konsumieren. Was du bekommst, ist nicht genug. Was du hast, ist nicht genug. Das ist eine Grundannahme von unserem Wirtschaftssystem. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und in viele unvernünftige, schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Eine Warnung und ein Ratschlag, sein Herz nicht daran zu hängen, mehr haben zu wollen, reich zu werden. Und das nicht, weil du dadurch ein besserer Mensch wirst. Das nicht, weil das dich moralisch überlegen macht, wenn du nicht nach Reichtum strebst, sondern weil es gut für dich ist. Es sind viele unterschiedliche Fallstricke, Versuchungen, die Schaden einrichten. Und ich denke, das eindrücklichste Beispiel, das Verlangen nach Reichtum Schaden anrichtet, sind Erbschaftsstreitigkeiten. Geschwister, die sich über den Reichtum ihrer toten Eltern so zerstreiten, dass sie nicht mehr miteinander reden. Nicht der Regelfall, aber auch keine totale Seltenheit. Das ist die Gefahr, eine Gefahr davon, reich werden zu wollen. Und auch wenn es nie zu so einem heftigen Streit über Geld kommt, das verändert uns, dieser Wunsch. Und nicht zum Guten. Es verändert uns, wenn wir unser Leben danach ausrichten, reich werden zu wollen, reicher werden zu wollen. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Wenn es mehr wird, nicht schlimm. Wenn es weniger wird, auch okay. Das ist nicht oder nicht zuerst ein Rat für ein vorbildliches Leben. Das ist gesund, das ist heilsam. Gott hat die Fülle. In Gott ist Fülle und er versorgt. Und vielen Dank, Kathi, für die Geschichte am Anfang. Die passt da sehr, sehr gut rein. So ist Gott. Denn eine Wurzel jeder Art von Bösem ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Den ersten Satz kennen vermutlich die meisten, der eine oder andere wahrscheinlich auch ein bisschen verkürzt. Geld ist die Wurzel allen Übels, allen Bösens. Es ist nicht das Geld und das ist auch nicht die Wurzel allen Bösens. Es gibt Schlimmes, Übles, Böses, das nichts mit Gier oder mit Geld zu tun hat. Aber es ist die Liebe zum Geld, die jede Art von Bösem nach sich ziehen kann. Der Satz aus dem Brief, der am häufigsten zitiert wurde, und zwar meistens dazu, um zu beschreiben, wie Menschen aus Geldgier anderen Menschen Furchtbares antun. Unterdrückung, Ausbeutung, Sklaverei aus Habgier. Und das trifft auch zu. Geldgier fügt anderen Menschen schlimmen Schaden zu. Aber Paulus konzentriert sich nicht darauf. Geldgier führt dazu, dass man sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Die Liebe zum Geld führt dazu, dass man sich von der Liebe zu Gott abwendet. Einige der eindrücklichsten, schärfsten Sätze, schärfsten Warnungen der Bibel und auch von Jesus selbst richten sich gegen Geld, gegen Geldgier, gegen das Streben, reich zu werden. Warum? Warum ist es so ein großes Problem? Geld kann ja Dinge einfacher, angenehmer, komfortabler machen. Und ganz tief in uns ist es doch nett, mehr Geld zu haben. Und ich glaube, es ist auch okay, Geld dafür einzusetzen, das Leben einfacher und angenehmer, komfortabler zu machen. Auch Luxus ist nicht die Wurzel allen Übels. Es ist die Liebe zum Geld. Aber was ist Geld? Was ist dieses blau-weiße Blatt Papier? Hat das aus sich heraus irgendeinen Wert? Ist es irgendwie einzigartig, irgendwie schön, liebenswert? Wie kommt man dazu, Geld zu lieben? Wieso sollte man sowas haben wollen? Es ist nicht der Geldschein an sich, nicht der Kontoscheinstand bei der Bank. Es ist das Versprechen, dass ich dafür etwas anderes bekommen kann. Geld ist dem Wesen nach ein Versprechen. Ein Versprechen, das sich der Großteil der Menschen untereinander gibt. Im Tausch gegen Geld bekommst du Waren oder Dienstleistungen. Aber es ist nur imaginär, vorgestellt. Geld gibt es nur, weil wir daran glauben. Und da die allermeisten Menschen daran glauben, macht es keinen Unterschied, wenn du nicht mehr daran glaubst. Und da die Erfahrung ständig zeigt, dass wir für Geld tatsächlich was bekommen, ist es auch nicht schwer, daran zu glauben. Aber Geld ist kein Naturgesetz, keine Selbstverständlichkeit, nichts Verlässliches, nichts, was von sich aus existiert, sondern ein Versprechen. Versprechen von Menschen an Menschen. Und das hat nur so lange einen Wert, solange du auf dieses Versprechen vertraust. Und Geldliebe heißt, dieses Versprechen zu lieben, dass jemand mir im Tausch für Geld das gibt, was ich haben möchte. Und Geldliebe heißt auch, dass ich mehr davon haben möchte. Geldliebe heißt, diesem Versprechen vom Menschen mehr zu glauben, als Gottes Versprechen? Glaubst du fester an das Versprechen, dass du für diese 20 Euro bei McDonald's so viel Geld bekommst, dass dir davon schlecht wird? Oder an das Versprechen, dass Gott dich liebt? Woran glaubst du mehr, im Ernst? Ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen unfair. Geld und Gott sind prinzipiell sehr unterschiedliche Dinge, Personen. Das eine gibt es nur, weil wir daran glauben. Den anderen gab es vor Beginn aller Zeit. Aber trotzdem stellt Jesus genau diese beiden, Geld und Gott, nebeneinander und sagt, du kannst nur einem dieser beiden Herren dienen. Den einen wirst du lieben, den anderen wirst du hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist aramäisch, bedeutet Reichtum oder Geld, aber nicht einfach nur Reichtum und Geld, sondern auch das Verlangen, mehr davon anzuhäufen. Die Faszination und Anziehungskraft, die Geld ausüben kann. Die Faszination von einem gut gefüllten Kontostand. Den einen wirst du lieben, den anderen hassen. Und den du liebst, nach dessen Gesetz richtest du dein Leben aus. So steht es zumindest in Johannes 15. Den du liebst, nach dessen Gesetz richtest du dein Leben aus. Entweder nach dem Gesetz des Geldes, das lautet, du brauchst mehr davon. Wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Du bist dir selbst der Nächste. Und wenn du genug Geld hast, kann dir nichts passieren. Jeder ist seines Glückes Schmied. Was dir gehört, hast du dir aus eigener Kraft wirklich verdient. Geld regiert die Welt. Oder nach dem Gesetz Gottes, das lautet, ich liebe dich, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das eine führt dazu, vom Glauben abzuirren, sich selbst mit vielen Schmerzen zu durchbohren, ist eine Wurzel jeder Art vom Bösen. Und das andere führt zu Liebe, Annahme und Heilung. Vom Umgang mit Geld, darum geht es in dem Text, aber weniger darum, wofür du dein Geld ausgibst, sondern um deine Beziehung, deine Einstellung zum Geld. Wobei beides natürlich eng miteinander zusammenhängt. Wie sehr du Geld liebst, oder wie sehr ich Geld liebe, das lässt sich nicht einfach daran ablesen, was wir mit unserem Geld machen. Aber es prägt und es beeinflusst natürlich, was wir mit unserem Geld machen. Was du jeden Monat bekommst und wie viel du jeden Monat für was ausgibst, das sind eigentlich noch sehr oberflächliche Fragen. Trotzdem sind es Fragen, in die man in Deutschland eigentlich nur mit sehr vertrauten Personen spricht. Viel tiefer geht die Frage, wie sehr dein Herz an Geld hängt. Wie viel brauchst du, um dich abgesichert zu fühlen? Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Das ist nicht so, dass man Geld entweder liebt oder nicht. Das ist eine breite Skala. Und in dieser Skala kann man sich verändern, kann man Geld weniger lieben oder mehr. Man kann seine Einstellung zu Geld sicherlich durch Reflektieren, Nachdenken und Gebet verändern. Die Liebe zum Geld kann dadurch weniger werden. Und das ist ein anstrengender und langwieriger Prozess. Es gibt aber auch einen einfacheren Weg. Weniger gierig zu sein, weniger Geldliebe zu haben, kann man auch Geld einfach verschenken. Wenn man nicht gierig sein will, bleibt im Grunde gar nicht viel Wahl, als Geld auch mal zu verschenken und zu spenden. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, so formuliert Paulus das. Und die beste Flucht vor der Gier ist die Flucht in das Gegenteil, in Großzügigkeit. Großzügigkeit mit Geld. Großzügigkeit gegenüber der Familie, gegenüber der Gemeinde, gegenüber Fremden, gegenüber Kindern, die sonst keine Weihnachtsgeschenke bekommen. Großzügigkeit bei kleinen Beträgen, Großzügigkeit bei großen Beträgen. Das ist der Rat, den Paulus uns gibt. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Amen.